Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das Wiedersehen mit Ole Werner. Manch einer hatte sich das wohl irgendwie anders vorgestellt. Es ist das erste Mal nach 5 Spielen ohne Niederlage, dass Werder Bremen mit einem 0:2 als Verlierer vom Feld geht. Warum die Mannschaft von Horst Steffen keine großen Akzente setzen konnte und warum die Stimmung nach dem Spiel trotzdem gut war, darüber reden wir mit euch, denn ihr konntet eure Nachrichten senden an die 0160 98213 mal die 8 und die 4, um hier mitzureden. Und wer auf jeden Fall mit am Start ist, ist der Mann, dessen Scheiße groß ist wie mein Saunahand. Kollege Malte Bürger, moin Malte.
Schönen guten Morgen.
Gut eingemuckelt gestern.
Es war verdammt kalt da draußen. Ich bitte dich, da darf das auch mal sein. Also wenn ich schon keine großen Wolldecken mit reinschleppen kann oder so, dann doch wenigstens einen dicken Schal.
Also ganz ehrlich, ich meine, darunter hätte man auch ein bisschen Pyro verstecken können, war so mein erster Impuls. Ja, du bist so der Styler der Deichstube, bist ja auch bekannt für, oder?
Total. Also ja, also wenn nicht irgendwo für, dann dafür.
Ja, aber ihr hattet auf jeden Fall, glaube ich, wie alle auswärtsreisenden Fans das Thema, dass ja gestern der Wintereinbruch kam auf der Rückreise. Und da ist es ja gar nicht schlecht, wenn man so eine Notdecke dabei hat.
Ja, genau. Also wirklich, also so ab Kreuz Hannover war es bei uns, als wir auf der Rückreise waren. Da wurde es dann echt weiß und je näher wir Bremen kamen, desto ungemütlicher wurde es. Also Spoiler, ich habe es geschafft, aber es gibt sicherlich schönere Rückreisen als dann so eine am gestrigen Abend.
Ja, bevor wir über Fußball sprechen, die wichtigste Frage des Spiels. Worauf waren die Leipziger Tauben im Stadion scharf? Was war da los?
Ja, war tatsächlich kurz Thema danach. Ich habe auch Mio Backhaus danach gefragt. Der guckte auch nur und sagte, oh, habe ich so auch noch nicht erlebt. Hat mich aber zum Glück auch nicht so gestört. Ole Werner hatte das hinterher auch noch so gesagt. Die waren wohl nicht das erste Mal da, sondern das sei schon häufiger vorgekommen. Und er war froh, dass niemand verletzt wurde, also keine Taube. Ja, also ich weiß nicht, ob da jemand noch mal neues Saatgut kurz ausgestreut hatte, weshalb die Tiere da eifrig gepickt haben. Aber war schon sehr seltsam. Kennt man ja sonst eher nur so von so einer Bezirkssportanlage am Sonntagmorgen um 9 Uhr, dass dann noch so die letzten Vögel irgendwie versuchen, noch ihr Frühstück zusammenzuklauben im Bundesliga-Stadion. Dann doch eher ungewöhnlich.
Aber wirklich, du. Und verleiht, Flügel ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen deplatziert an der Stelle. Aber gut, sprechen wir über Fußball. Los geht's mit der Aufstellung. Von Anfang an dabei waren ja Cameron Puertas und Keke Topp. Hat mich so ein bisschen überrascht. Jan-Peter aus Hoppegarten offensichtlich auch. Er schreibt nämlich, Werders Offensive ist an Harmlosigkeit nicht zu überbieten, weil der Trainer in meinen Augen nicht die besten Spieler von Anfang an spielen lässt. Bangula und Boniface müssen beginnen. Keke Topp ist noch nicht so weit. Er soll sich als Joker seine Meriten holen. Und Schmied bringt es momentan auch nicht, der nervt mich langsam. Keiner vertändelt so viele Bälle. Warum schießen wir so selten von außerhalb des 16ers drauf? Wir waren Leipzig ebenbürtig bis auf die Stürmer. Ich bin angefressen. Solche Niederlagen sind vermeidbar. Junge Spieler hin oder her, aber die Besten müssen spielen. Es ist nun mal ein Wettbewerb und kein Nachwuchskontent. Topp gehört nicht in die erste Elf und mag er noch so doll trainiert haben. Horst Steffen, überdenke deine Taktik. Da ist ganz schön vieles drin. Ich schlage vor, wir clustern das mal und starten mit der ersten Reingabe hier. Keke Topp wird hier für die Startaufstellung angezweifelt. Wie überraschend war es denn für dich, dass er von Beginn an dabei war?
Ein Stück weit schon überraschend, weil ich das Gefühl hatte, alles, was ich so in den vergangenen Tagen, Wochen während der Länderspielphase an Trainingseinheiten gesehen hatte, dass Victor Boniface da durchaus einen guten Eindruck macht. Verspielt ist er immer, aber da waren echt ein paar sehenswerte Aktionen dabei. Auch körperlich, fand ich, wird das langsam. Und habe deswegen auch damit gerechnet, dass einfach, um die Leipziger also so richtig zu beschäftigen, da vorne so ein bulliger Angreifer, der ja noch mal ein bisschen mehr Masse mitbringt, als es Keke Topp tut, drinsteht. Konnte dann aber letztlich auch verstehen, warum Horst Steffen sich für Keke Topp entschieden hat. Weil, wenn man gesehen hat, Keke Topp war auch echt viel unterwegs, hat ein großes läuferisches Pensum abgespult, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich auch von Victor Boniface so geleistet worden wäre. Natürlich, gerade im ersten Durchgang, wo Werder insgesamt offensiv nicht viel stattgefunden hat, hatte also ist dieser Plan, die Bälle auf Keke Top zu spielen und dann wieder abzulegen, nicht so richtig aufgegangen. Da weiß man halt nicht. Das ist dann jetzt halt Glaskugel-Guckerei, ob das mit Victor Boniface besser gewesen wäre. Fand dann hinterher aber durchaus in Ordnung. Also das hat Keke Top gut gemacht und Victor Boniface, als er dann hereinkam, war ja jetzt auch nicht mehr so viel zu sehen.
Ja, dennoch, also du hast jetzt gerade die Körperlichkeit angesprochen und Leipzig beschäftigen war jetzt ein Stichwort. Man denkt sich ja dann auch vielleicht an der Stelle und Jan-Peter, dir ging es wahrscheinlich genauso, ein Boniface bringt natürlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung mit als ein Keke Top und deswegen schließe ich gleich meine zweite Frage an. Wenn jetzt ein Bangula und Boniface von Anfang an gespielt hätten, du hast es jetzt schon ganz leicht angedeutet, hätte das dem Verlauf der Partie andere Impulse gegeben?
Ja, ist natürlich schwer zu sagen, ne? Aber also was ja auch feststeht, dass die Leipziger halt auch gut gegen den Ball gearbeitet haben. Also deswegen hat es ein Keke Top, der das ja trotzdem wirklich mit großem Aufwand da betrieben hat, auch so schwer gehabt. Und alle anderen eben auch. Werder hatte generell in der ersten Hälfte Probleme, den Ball überhaupt nach vorne zu bekommen. Also wer weiß, ob das wirklich mit einem Victor Boniface und einem Samuel Bangula dann auch besser ausgesehen hätte, dass die dir da automatisch mehr Qualität versprechen, weil die Spieler, die gleichen, haben es dann ja in der zweiten Hälfte zum Beispiel auch deutlich besser hinbekommen. Insofern ist das wirklich schwierig zu sagen. Die Leipziger haben es halt einfach auch geschickt verteidigt über weite Strecken und den Bremern auch wenig Räume gegeben. Natürlich darfst du dir dann auch weniger Fehler erlauben, aber da tauchen wir ja, glaube ich, gleich nochmal richtig ein.
Ja, auf jeden Fall. Romano Schmid wurde hier noch angesprochen, wird kritisiert. Wie hast du seine Leistung gesehen? Du hast ihm nur 3,5 gegeben. Ja. Lag es daran, dass auch er nicht die nötigen Akzente setzen konnte?
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen zwieschneidig. Ne? Man kann Romano Schmid nie das Engagement aussprechen, wirklich. Das ist, also er versucht unheimlich viel, dreht sich auch geschickt aus vielen Situationen heraus, in die er ja unter Bedrängnis gerät. Also das macht er wirklich gut. Aber gerade so auch in der ersten Hälfte ist es auch ihm nicht gelungen, die Pässe wirklich gut und schnell weiterzubringen, so dass Angriffe entstehen können. Das war dann auch bei ihm noch zu fehlerhaft. Im zweiten Durchgang hat mir das dann deutlich besser gefallen, auch wenn da jetzt nicht so die ganz großen Momente dabei waren. Aber er ist eben ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Und deswegen kann ich es auch total verstehen, dass Horst Steffen natürlich an ihm festhält. Und ich würde es ganz genauso tun.
Also das heißt, der ist sowieso gesetzt für die Startaufstellung und steht hier gar nicht in Frage.
In meiner,
weil er hat ja, also ich frage das deshalb, weil das soll jetzt kein Schmiedbashing sein, ja. Ne? Aber er ist ja eben momentan irgendwie auch nicht in Topform, so wie er das vielleicht noch zu Beginn der Saison war oder in der letzten Saison. Da denkt man ja manchmal, vielleicht tut es dem Spieler auch mal gut, eine Pause zu haben und dann vielleicht in der 60., 70. reinzukommen.
Ja, glaube ich in dem Fall tatsächlich nicht. Also dafür kann ein Romano Schmid einfach zu viel initiieren und ich glaube, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob er gerade gut genug ist oder nicht, zeigt eben auch, dass alle wissen, was er eigentlich kann. Und er kann richtig viel. Er ist bei Österreich in der Nationalmannschaft, ist er ein absoluter Fixpunkt im Team von Ralf Rangnick, auch wenn er da zuletzt jetzt beim Spiel gegen Bosnien von der Bank gekommen ist. Aber trotzdem spielt er da eine große Rolle. Er spielt auch bei Werder eine große Rolle, hat eine enorme Entwicklung genommen. Natürlich könnte da immer noch irgendwie mit reinspielen. Wir wissen alle, was im Sommer war. Er wollte gerne wechseln. Das hat am Ende nicht geklappt. Er hat selber jetzt auch noch mal während des Länderspiel-Lehrgangs offen darüber gesprochen, dass das für ihn alles nicht so einfach war, das zu verarbeiten und dass da auch schlechte Stimmung zu Hause war. Aber für ihn danach auch feststand, ich hänge mich jetzt bei Werder wieder voll rein. Und er hat natürlich genauso wie alle anderen auch damit zu kämpfen gehabt und jetzt vielleicht auch noch, dass sich bei Werder eben eine Menge verändert hat mit einem neuen Trainer, wo für ihn alles klar war, was er zu tun hatte, mit anderen Spielern um sich rum, wo es noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber das wird immer besser. Und ihn jetzt rauszunehmen, halte ich tatsächlich für das falsche Signal, weil, glaube ich, auch gerade die Spieler, die hinter ihm sind, die ohnehin jemanden da vorne brauchen, dem sie, sage ich mal, zu 100% vertrauen können, weil sie ihn einfach schon länger kennen, sprich Jens Day etc., Sennelin, die wissen halt einfach, dass ein Ball normalerweise bei einem Romano Schmid gut aufgehoben ist. Aber klar, auch er kann definitiv noch mehr zeigen, das will ich ja gar nicht hier abstreiten.
Und inwiefern spielt eine Rolle, dass er ja auch ein heißer Kandidat für einen möglichen Wintertransfer ist, dass man ihn da sowieso aktiv ins Schaufenster stellen muss?
Ich glaube, für den Winter glaube ich nicht, dass es ein großes Thema sein wird. Mhm. Ich glaube eher für den nächsten Sommer. Sowieso WM-Sommer, da wird ein komplett neuer Anlauf genommen. Das ist, glaube ich, aber auch keine große Überraschung. Also da wird das gleiche Thema wieder aufploppen. Er kann Werder nochmal, wie auch es im vergangenen Sommer hätte sein können, viel Geld einbringen. Gerade wenn er vielleicht auch eine wirklich gute WM spielt, dann wird der Preis nochmal höher. Also insofern, das ist dann einfach das normale Geschäft. Da warten wir mal drauf. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ihn das aktuell tatsächlich beschäftigt. Und wie gesagt, wir reden hier auch nicht von einem Spieler, der meiner Meinung nach komplett neben der Spur läuft. Also sicherlich, er kann Dinge besser machen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ein Romano Schmid jede Woche, finde ich, komplett enttäuscht.
Ja, also eine halb befriedigend hier von Malte Birger und ja, da schauen wir einfach mal, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht zeigt die Leistungskurve ja dann wieder einen Ticken weiter nach oben und der Mann ist wieder on point. Hier in dem Beitrag, bei dem wir immer noch sind übrigens inhaltlich, für alle, die vielleicht jetzt so ein bisschen den Faden verloren haben, war noch ein klares Plädoyer am Ende, nämlich Horst Steffen solle seine Taktik überdenken. Gehst du da mit?
In dem Fall tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde dadurch, also Werder hat ja defensiv trotz der Problematiken in der ersten Hälfte recht ordentlich gestanden und da wurde gut mit nach hinten gearbeitet. Exemplarisch kann man da, glaube ich, Marco Grüll nennen, der wirklich auf der Außenbahn, auf der linken Werder-Seite fast schon zum Verteidiger wurde, weil er da immer wieder Defensiv-Zweikämpfe führen musste. Ich glaube, diese Ausrichtung, das hat schon ganz gut gepasst und die Taktik wurde ja auch geändert. Es hieß immer Viererkette, Viererkette. Jetzt spielen sie seit einiger Zeit eine Viererkette, die sich immer gerne mal wieder in eine Dreierkette verwandelt. Gestern war es dann eine Fünferkette. Also da ändert jemand fleißig seine Taktik und passt sie auf den Gegner an. Und in der Theorie ist das gestern gegen den Tabellenzweiten durchaus aufgegangen. Also da jetzt den Vorwurf zu machen, er muss seine Taktik ändern, sehe ich ein bisschen überzogen. Und gestern auch, um noch die Spieler mit reinzuholen, die ja auch noch erwähnt wurden, jetzt ein Cameron Puertas zum Beispiel, der hat ja gestern im Mittelfeld gespielt, haben wir natürlich auch Horst Steffen hinterher nachgefragt, warum? Weil er einfach ein guter Balldieb ist und jemand noch gebraucht wurde, der noch mehr gegen den Ball arbeitet im Mittelfeld. Sie wollten jemanden haben, der noch mehr stört. Und ich glaube, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, dann hat das ganz gut funktioniert, auch in der ersten Halbzeit schon. Und natürlich konnte der dann aber auch seine offensiven Akzente setzen, wenn man an die große Stay-Szene denkt,
ja,
die er wirklich mit dem fabelhaften Pass da auf den Weg bringt. Und deswegen ist das vielleicht auch der Grund, warum ein Cameron Puertas, oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, eher gespielt hat als ein Samuel Bangula, weil der nicht unbedingt dafür bekannt ist, jetzt aktiv mit vollem Esprit gegen den Ball zu arbeiten. Und wenn du in Leipzig spielst, dann kannst du ja erstmal damit rechnen, dass du vor allem defensiv gefordert bist und dann vielleicht über Konter zum Zuge kommen kannst. Und da hat sich einfach das Trainerteam mit Cameron Puertas mehr erhofft. Und ich glaube, das war gestern auch für ihn nach eher schwächeren Wochen, glaube ich, mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Also chillt und vertraut dem Horst, der weiß genau, was er tut. Lass mal mit Marcel auf das Spiel insgesamt schauen. Er schreibt, leider eine verdiente Niederlage. Die erste Hälfte ging klar an Leipzig, vor allem auch, weil Werder, wie schon in den letzten Wochen, viel zu viele Fehlpässe im Aufbau spielt. Wann ist die Mannschaft denn mal eingespielt? Ja, also ich frage mich, hat es tatsächlich mit dem Einspielen zu tun? Also Werder hatte in der Tat und insbesondere in der ersten Hälfte keinen Zugriff. Die haben zwar gut verteidigt, aber nach vorne hin ging wenig bis gar nichts. Nach der Halbzeit sprechen wir dann über eine Mannschaft, die gestärkt aus der Kabine kommt, sich dann zwei Gegentore einfängt. War das eine verdiente Niederlage, wie Marcel schreibt? Denn ich meine, grundsätzlich war es ja von Anfang an klar, dass Leipzig nicht gerade der einfachste Gegner wird. Tabellenzweiter Stand jetzt.
Ja, also am Ende unterm Strich ist es eine verdiente Niederlage, gerade aufgrund der ersten Halbzeit, da kann es ja schon 0-2 zur Pause mindestens stehen, möchte man ja fast sagen. Natürlich hast du dann diese Zwischenphase, wo du irgendwie dran bist und selber was mitnehmen könntest und deswegen kannst du dich hinterher, völlig zu Recht, darfst du dich ärgern, dass es eben nichts Zählbares gab, aber da ist es dann eben, also die Leipziger haben es dann halt abgezockt gemacht, ne? Die haben das dann genau in den richtigen Momenten zugeschlagen, Werder macht eben nicht die Tore und das unterscheidet dich dann eben auch von so einem Top-Team. Eingespieltheit ist tatsächlich immer noch ein interessanter Punkt. Ich habe das unter der Woche, hatte ich mit Peter Niemeyer drüber gesprochen und habe gefragt, Mensch, also ihr konntet jetzt in der Länderspielphase wieder nicht großartig an Eingespieltheit arbeiten, aber diese Länderspielphasen sind ja jetzt vorbei, also wird das jetzt in den nächsten Wochen? Und dann sagte er aber nur, nee, also das mit der Eingespieltheit, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr unser Thema sein, wir sollten mittlerweile eingespielt sein. Was fehlt, sind die Automatismen. Und das hat man, glaube ich, dann ganz deutlich gesehen. Mittlerweile wissen die Jungs, glaube ich, schon alle, wie die Laufwege sind der neuen Spieler und wo sich hinbewegt werden muss. Aber die Umsetzung, daran hapert es eben. Und das ist die große Baustelle, an der Werder noch arbeiten muss. Dann wäre einfach viel, viel mehr möglich. Das hat man eben dann auch gestern gesehen.
Hören wir doch mal, wie unser Deichstubenfreund Tobi Escher die Partie zerlegt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremens Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Ole Werner barg eine gewisse Ironie. Jahrelang hat Werner in Bremen gearbeitet und hat dabei meist auf eine Fünferkette gesetzt. Sein Nachfolger Horst Steffen setzt eigentlich nicht mehr auf die Fünferkette, sondern auf eine Viererkette. Nun aber im direkten Aufeinandertreffen war es so, dass RB Leipzig das Spiel mit einer Viererkette begann, Werder Bremen jedoch mit einer Fünferkette. Das hatte einen guten Grund, denn Steffen hatte richtig analysiert, dass die Leipziger unter Werner häufig mit einem 3-2-5 aufbauen. Das heißt, hinten wird über Seiwald eine Dreierkette hergestellt, die Außenverteidiger rücken in die Mitte und vorne versucht man sehr viel in die Breite zu spielen. Damit Diomande und Nusa nicht häufig in 1-gegen-1-Situationen kommen konnten, hat Werder Bremen etwas breiter verteidigt. Gröll war hinten in der Fünferkette mit beschäftigt. Er hat auch immer wieder Unterstützung bekommen durch Friedl oder durch Stay. Auf der anderen Seite war das Sugawara, der hier auch sehr viel gegen den Ball gearbeitet hat, auch hier immer wieder Unterstützung bekommen hat. Und somit hat Werder es ganz gut geschafft, dass Leipzig es nicht richtig hinbekommen hat, in die Breite zu spielen. Das Problem war jedoch, dass die Offensivbemühungen von Werder nicht mit den Defensivbemühungen standhalten konnten. Leipzig hatte eine sehr gute Struktur, weswegen sie nach Ballverlusten sehr gut nachsetzen konnten. Wer das einzige Ding in der ersten Halbzeit war es, Bälle zu Top zu spielen, der diese aber selten festmachen konnte. Nach der Pause war es etwas besser, man hat es etwas besser geschafft, auch zwischen die gegnerischen Linien zu kommen. Gerade Schmid, Puertas waren dann präsenter, man hat viel über die rechte Seite gemacht. Aber insgesamt war es immer noch zu wenig, weil halt Leipzig immer wieder Bälle abfangen und dann Angriff um Angriff um Angriff starten konnte. Und irgendwann war es dann soweit, die individuelle Klasse der Leipziger hat zugeschlagen, erst durch Uedraogo, später dann nach einem Eckball durch Schlager. Das war so ein bisschen der Unterschied, dass die Leipziger immer noch einen Turbo zünden konnten, obwohl Werder das taktisch sehr, sehr gut gemacht hat.
Ja, danke Tobi. Malte, kann man jetzt unterm Strich einfach sagen, das ist dann auch der Klassenunterschied zwischen einer Mannschaft auf dem zweiten Platz und einer Mannschaft auf dem neunten?
Ja, also zumindest was die individuelle Qualität angeht, ne? Also das, so sind dann ja auch die, also vor allem das 1-0, so ist das Tor ja auch gefallen. Also klar, da gehen Senelin und auch Cameron Puertas dann nicht energisch genug drauf auf den Torschützen, aber wie er das Ding da auch in den Winkel schweißt, also Mio Backhaus hat ja vorher wirklich alles gehalten, was zu halten war, und da konnte auch er dann nichts mehr machen. Das ist dann halt individuelle Klasse. Beim 0-2 sieht es ganz ähnlich aus, wie das Ding dann fällt. Also das ist dann eben der Unterschied. Ole Werner hatte hinterher noch erzählt, inwiefern sich die Arbeit denn eigentlich unterscheidet von Bremen zu Leipzig. Und er sagt, naja, eigentlich gar nicht so viel. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Der Unterschied ist aber, und das kann man, glaube ich, aus meiner Warte ganz deutlich so sagen, das hat er so nicht gesagt, dass er natürlich andere Spieler zur Verfügung hat, die in anderen Sphären unterwegs sind. Und das macht natürlich schon einen Unterschied aus. Wenn du dann einfach solche Jungs hast, die da jederzeit so ein Ding mal raushauen können. Das können bei Werder eben auch einige, und ich glaube, da schließt sich dann wieder der Kreis zu Romano Schmid oder auch anderen. Das können bei Werder auch einige. Wir haben es bei Samuel Bangula gegen Wolfsburg gesehen, wie der dann halt in der Schlussminute auch irgendwas macht, womit man nun überhaupt nicht mehr gerechnet hat. Das ist dann auch individuelle Klasse. Aber bei Werder blitzt sie halt nur momentan auf. Bei den Leipzigern ist das eben häufiger zu sehen. Und das ist das, was Top-Teams generell auszeichnet. Und bis Werder da wieder hinkommt, sind es noch ein paar Schritte. Aber Werder ist ja jetzt auch nicht auf dem schlechtesten Weg, möchte ich mal sagen.
Ja, auf wen auch Ole Werner überhaupt nicht setzen kann, ist der beste Bremer, Mio Backhaus. Der hat Werder gerade in der ersten Hälfte, du hast es gerade schon angesprochen, gut im Spiel gehalten. Jan aus Berlin dazu. Abschließend noch ein ausdrückliches Lob an Mio. Abschließend deshalb, weil er vorher auch eine ganze Menge geschrieben hat. Nachdem einige Karl Hein gefordert hatten, zeigt er seit seiner Verletzungspause Woche für Woche saustarke Leistung, inklusive super Ausstrahlung. Da wirkt sich der Konkurrenzkampf hervorragend aus. Ich finde auch, der wird in der Tat immer stärker. Und was mir aufgefallen ist, seine Körpersprache ist inzwischen noch eine ganz andere als am Anfang der Saison. Also auf der Torwartposition haben wir zumindest kein Thema derzeit. Welche Elemente in seinem Spiel zeigen für dich denn am deutlichsten, wie stark er sich entwickelt?
Ja, also ich finde auch, seine Ausstrahlung hat echt zugenommen, und ich bin da auch wirklich beeindruckt, was da in den vergangenen 3 Monaten passiert ist. Also man konnte sich ja wirklich nicht sicher sein, dass er in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich mit so einer Selbstverständlichkeit da rangeht. Er pflückt die Flanken mittlerweile recht souverän darunter. Das sieht gut aus. Überhaupt sehr präsent, auch mal in 1-gegen-1-Situationen macht er sich überhaupt nicht klein, sondern ist sofort da, hat seine Paraden, also die zeichnen ihn ja wirklich aus, und das spricht sich natürlich auch in der Liga rum, dass du dir schon echt Mühe geben musst, dem Mio Backhaus einen einzuschenken. Normalerweise ist er auch mit dem Ball am Fuß nicht der Schlechteste, das war gestern nun, boah, also da ist ja wirklich fast jeder lange Ball ins Aus gesegelt oder nicht angekommen. Das war dann schon eher ein bisschen ungewöhnlich, aber wäre jetzt auch wirklich zu viel verlangt zu sagen, er müsse schon bei 100% sein. Ich bin auch wirklich, also wie gesagt, sehr, sehr beeindruckt und finde das ganz imposant. Wir haben mit Yukinari Sugawara hinterher gesprochen und der sagte auch nur angesprochen auf Mio Backhaus, also der ist jetzt schon einer der besten Keeper der Bundesliga und der hat das Zeug dazu, einer der besten Torhüter der Welt zu werden. Also der hat direkt die ganz großen Vokabeln rausgeholt. Die sind natürlich auch sehr gut befreundet, die beiden. Da ist das immer noch mal ein bisschen anders zu sehen. Mio Backhaus sagte dann aufgrund dieses Lobs seines Kollegen, ja, ich kann aber auch nur so gut spielen, weil ich so einen guten Rechtsverteidiger vor mir habe. Also
Die überweisen Bromance. Sich doch gegenseitig, oder? Die überweisen sich doch gegenseitig ja, so genau. Einen monatlichen Obolus, ja. Ja, aber schön. Also ich meine, recht hat er, ne? Der Sugawara. Vielleicht war ja auch die Leistung von Mio der Grund, warum die Stimmung generell gar nicht schlecht war nach dem Spiel. Also du hast mir erzählt, in der Kabine war es wohl richtig gut. Hast du an der Tür gekornert oder wer hat dir das angetragen?
Ja, hätte ich gerne gemacht. So weit war sie tatsächlich gar nicht weg. Das ist in Leipzig so, wenn man da in der Interviewzone unten steht, dann ist die Tür im Prinzip nur 3 Meter entfernt und man geht die immer so auf, man kann so reingucken. Steht aber natürlich Sicherheitspersonal davor. Also jeder, der kein Trikot anhat und einigermaßen sportlich aussieht, hat da keine Chance, da reinzukommen. Aber wir hatten zum Glück Horst Steffen als Kronzeugen dabei, der uns erzählt hat, dass die Stimmung in der Kabine gut sei, weil die Jungs alle das Gefühl haben, sie hätten gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht. Und gerade dieser spielerische Aspekt, also vor allem dieses Gefühl aus der zweiten Halbzeit, ist das, was ich im Vergleich zu den Vorwochen eben unterschieden habe. Da hat die Mannschaft zwar die Punkte geholt, hat aber spielerisch nicht wirklich gut ausgesehen. Und so stehst du am Ende vor einer fast philosophischen Frage, was ist dir eigentlich lieber? Aber es zeigt ganz gut, also Horst Steffen hat gesagt, ihm sind die Punkte lieber, aber es zeigt ganz gut, wie so Spieler ticken. Also natürlich freuen die sich, wie in den vergangenen 5 Wochen, und das hat Romane Schmid ja zum Beispiel auch nach dem Spiel bei den DAZN-Kollegen am Mikro gesagt, du nimmst diese 5 Spiele gerne hin, freust dich über die Punkte, aber du hast halt nicht so gut gespielt. Und eigentlich willst du es genau andersrum. Du willst gut spielen, weil dir das gute Gefühl für die kommenden Wochen gibt. Also dann kassierst du in Anführungszeichen ausnahmsweise lieber mal eine Niederlage, sitzt aber hinterher in der Kabine und sagst, ey Jungs, als Mannschaft, das funktioniert. Wenn wir so spielen, werden die Siege irgendwann wieder kommen. Wenn es andersrum ist und du gewinnst holst wie in den vergangenen 5 Wochen jede Menge Punkte, sitzt aber eigentlich danach in der Kabine und sagst, ey, also wie wir gespielt haben, ist aber nicht wirklich gut. Da wird es nicht mehr lange dauern, bis wir auch mal verlieren. Ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das finde ich sehr, sehr spannend, in welche Richtung das geht. Ich bin total gespannt, ob das jetzt schon am kommenden Samstag dann tatsächlich auch zu sehen sein wird gegen Köln. Wenn die jetzt alle so ein Gefühl haben, es läuft spielerisch besser, ob das dann tatsächlich schon am kommenden Samstag zu sehen sein wird. Also finde ich mega spannend, diese Frage, mit welchem Gefühl beschäftigt man sich lieber als Spieler?
Ja, also gucken wir mal, mit welchem breiten Kreuz sie gegen Köln reingehen, also wie breit es dann tatsächlich ist. Aber das zeigt eben auch, wie individuell eine Draufsicht und Bewertung des Spiels ist. Und da sind wir bei einem Thema, das die Community, also euch, in der Regel ja spaltet. Und vielleicht auch manchmal euch als Reporter, Malte, die Notenvergabe. Yeah. Da sind wir ja auch nicht immer pari, muss man ja ganz klar sagen. Klaus aus Hamburg, den hast du auf jeden Fall eindeutig aktiviert mit deiner Leistungsbeurteilung, wollte eigentlich nichts schreiben heute, aber als ich die Benotung der Spieler gesehen habe, musste ich es dennoch tun. Ich habe das Spiel und die Spieler deutlich besser gesehen als der Kollege, der jetzt wieder seine Noten mit Händen und Füßen verteidigen wird. Alle durch die Bank eine Note besser. Grüll und Koulibaly eine 4. Grüll hat seine Aufgabe hervorragend übererfüllt. Er hat geholfen, die linke Seite komplett dicht zu machen und rettet artistisch auf der Linie. Koulibaly war mindestens grundsolide und Backhaus war überragend. Da kann man schwächere Abwürfe verkraften. Und Jan-Peter, der ist ebenfalls im Beschwerdemodus. Sorry, Koulibaly Note 4, also da müsst ihr echt ein anderes Spiel gesehen haben. Das macht mich echt sauer. Der Junge ist einfach klasse und hat mehrfach in höchster Not gerettet. Es hat ja keinen Elfmeter gegeben, also hat er da auch alles richtig gemacht. Malte Bürger verteidigt seine Noten jetzt mit Händen und Füßen. Oder reflektierst du vielleicht auch mit Abstand nochmal anders, weil unsere Hörerinnen und Hörer die Bewertung anders wahrnehmen?
Ich gehe tatsächlich in einem Fall komplett mit. Das ärgert mich wirklich selber. Also Marco Grüll hat meiner Meinung nach auch eine bessere Note verdient als eine 4. Nicht nur, weil ich jetzt im Nachgang die ganzen Statistiken auch gesehen habe zu seinem Spiel, sondern also es hätte einfach auch so eine bessere Note geben müssen. Ich fand auch, er hat seine Defensivaufgaben wirklich richtig gut erledigt. Hat, wie gesagt, da hinten gerettet, dass dann nach vorne nicht ganz so viel ging. Okay, geschenkt, aber er hat wirklich den Part erfüllt, den er erfüllen sollte. Auch das ergibt sich dann eben hinterher dann häufig aus so Gesprächen, die man noch mit Trainern oder Spielern führt, wenn dann auch mal in Ruhe nochmal überlegt werden kann, was war eigentlich die Aufgabe, was sollte eigentlich erledigt werden und so weiter und so fort. Also da gehe ich komplett mit. Marco Grüll definitiv mindestens eine Note besser, also was heißt mindestens, aber eine 3 hätte garantiert nicht wehgetan, die für ihn
aber
zu ziehen.
Aber ganz kurz, Die Note hast, also nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, wie es hinter den Kulissen läuft. Ja. Die Noten hast du gegeben oder sprecht ihr euch da nochmal ab?
Nein, völlig. Ja, natürlich gibt es da eine Rückmeldung, aber die Note gibt derjenige, der im Stadion ist. Der beschäftigt sich damit, die Spieler zu bewerten und zu beurteilen während der kompletten 90 Minuten. Und natürlich gibt es dann noch eine Rücksprache mit den Kollegen, sodass am Ende schon ein Konsens herrscht. Also ich zücke jetzt nicht die 1 und in der Redaktion sitzen alle und sagen, sag mal, ey, der war ja wohl, also das war ja eine 5. Also wie kommt er denn da drauf? Also sowas wird nicht passieren. Aber natürlich am Ende, unterm Strich, in diesem Fall bin ich es, der die Noten verschuldet hat und sich jetzt, wie du schon sagtest, mit Händen und Füßen wehren muss. Bei Karim Koulibaly bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Das war mir dieses Mal nicht so stabil wie das, was er schon gezeigt hat. Ja, der rettet auch ein paar Mal ganz gut, aber wir müssen jetzt auch immer noch darüber sprechen, dass das jetzt keine überragende Partie der gesamten Mannschaft war. Also ja, die haben gegen den Tabellenzweiten gespielt. Völlig richtig, da gerätst du unter Druck, da hast du viel zu tun, da bist du nicht die spielbestimmende Mannschaft. Sehe ich alles, verstehe ich. Und trotzdem darf mir das dann in diesem Fall von einem Karim Koulibaly, der in dieser Saison ja schon gezeigt hat, wie richtig gut er auch sein kann, dann eben auch besser agieren. Und ich finde schon, dieser ungestüme Eingriff vor der vermeintlichen Elfmeterszene, also wenn es den gegeben hätte, hätten alle geschrien. Und so, finde ich, ist er trotzdem viel zu ungestüm da reingegangen. Und das darf man dann auch so sehen. Dazu waren dann noch so ein, zwei Abspieldinger, die Mannschaft in Verlegenheit gebracht haben, dass er sich danach dann stabilisiert hat. Völlig in Ordnung. Aber ich finde es jetzt auch mal okay, in dem Fall dann da die 4 zu ziehen. Ob es dann eine 3,5 ist oder auch nicht, das macht den Kohl dann auch nicht fett. Aber also da jetzt dann gleich wieder, ich mag diesen Satz immer so gerne, welches Spiel habt ihr gesehen? Also ich höre den immer sehr, sehr gerne, weil ich da am liebsten immer drauf an müsste, ach so, Spiel? Nee, ich habe einen Film geguckt, sorry, habe das Spiel gar nicht gesehen. Also das ist immer so ein Satz, der immer so gleich so ganz intuitiv da rausgeblasen wird. Also umgekehrt, wenn ich teilweise die Kommentare unter unseren Texten lese oder auch unter den Noten, frage ich mich teilweise ja auch, welches Spiel haben die gesehen? Also es ist halt, in Anführungszeichen, ist es eine kleine Spielerei, die natürlich von größerer Bedeutung ist. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr charmant und schön, dass wir da hinterher immer drüber diskutieren können, welche Noten es denn nun gab. Erinnert mich an die Schulzeit, da war es, glaube ich, auch so. Wenn ich meinen Vokabeltest bekommen habe, war ich auch nie zufrieden.
Ja, und das ist ja auch die Lebendigkeit in der Debatte. Und ich finde ja gut, dass du es so transparent gemacht hast. Und wir haben ja jetzt auch gerade gesehen, dass du bei Grüll durchaus Selbstkritik anbringst.
Ja, klar,
und sagst,
warum auch
nicht? Ja, rückblickend, klar. Und jetzt muss ich vielleicht auch mal mich schützend vor unser Team stellen, denn ich habe es ja auch schon häufiger auf der Pressetribüne erlebt. Ihr schaut ja in diesen 90 Minuten euch alle Spieler an. Ihr guckt aber natürlich zeitgleich auch auf viele andere Abläufe. Also ihr müsst ziemlich viel auf dem Schirm haben. Und ich sehe, ihr macht euch da sehr akribisch eure Notizen und vielleicht rutscht da an der einen oder anderen Stelle eben auch mal eine Aktion durch, wobei du jetzt gerade bei Koulibaly ganz klar die Situation benannt hast, wo er aktiv beteiligt war und vielleicht anders hätte agieren sollen. Also von daher, ich finde wichtig, dass wir drüber sprechen, aber möchte auch mal sagen an der Stelle, dass die Reporter vor Ort alles tun und ihr wollt ja da auch niemandem irgendwie was Schlechtes, völlig neutral drauf und das heißt ja auch nicht, Jan-Peter hat ja geschrieben, der Junge ist einfach klasse, dass wir nicht denken, dass der Junge klasse ist, sondern es geht jetzt in dem Fall um die individuelle Leistung in dem Spiel.
Genau, es ging wirklich nur um diese Partie, also es ist überhaupt kein Anlass da, irgendeinem Spieler irgendwas reinzuwürgen, also garantiert nicht, also das hat auch nichts mit Antipathien oder Ähnlichem zu tun, also wirklich, also das kann man komplett aus dem Weg räumen.
Ich hoffe, damit sind auf jeden Fall jetzt die Noten geklärt für dieses Spiel. Beim nächsten gucken wir uns das nochmal neu an. Jetzt kommen wir mal zu unserer Rubrik Dit und Det, wie ich sie nenne. Mhm. Ganz im norddeutschen Sinne besprechen wir hier nämlich alles, was nicht groß genug ist für ein eigenes Kapitel, aber irgendwie zu schade, um es unter den Tisch fallen zu lassen. Das Wiedersehen mit dem Ex, das kann ja in der Regel in alle Richtungen gehen. Das kann still verlaufen, peinlich, höflich, überraschend oder herzlich.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ja, absolut. Wie war es denn mit Ole, ist da immer noch so ein bisschen Liebe und Verbundenheit, Malte?
Ich glaube schon. Also wenn man das so gestern gesehen hat, wen er da alles herzen musste und wie sehr er sich auch gefreut hat. Also es wirkte keineswegs aufgesetzt. Bei Peter Niemeyer hat es einen zweiten Anlauf gebraucht, habe ich gesehen. Die standen quasi einen Meter entfernt voneinander an der Seitenlinie. Und also vor dem Spiel war das, glaube ich, schon. Und es gab aber irgendeinen Pressetermin und deswegen war Ole irgendwie ins Gespräch mit dem Leipziger Pressevertreter oder Medienschaffenden da vertieft und hat überhaupt nicht mitbekommen, dass Peter Niemeyer neben ihm stand. Dann gab es noch einen freundlichen Hinweis, ist Ole dann auch direkt zurückgegangen und auch sonst. Also jede Menge Grüße, Freundlichkeiten und überhaupt ein sehr angenehmes Miteinander. Wir hatten noch die Situation nach der Pressekonferenz, die war gerade vorbei und Ole Werner, nachdem er mich dann auch da gesehen hatte und wir haben nun eben 3,5 Jahre lang quasi täglich miteinander gearbeitet, kam dann extra nochmal vom Podium runter, auch nochmal kurz einen Handschlag gegeben und ein paar Worte gewechselt. Und in dem Moment stand Horst Steffen, der eigentlich darauf gewartet hatte, so wie es bei uns obligatorisch ist, dass wir nach dieser Pressekonferenz nochmal eine kleine Medienrunde so untereinander haben, wo er nochmal ohne Kameras und ohne Mikro ein bisschen ausführlicher erklären kann, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Stand dahinter und grinste ganz freundlich und guckte mich dann irgendwann an und sagte dann nur so, Ole, du machst das jetzt für mich, oder? Ist kein Problem, oder? Und Ole sagte nur so, nee, ich bin ganz froh, dass ich diese Nase nicht mehr sehen muss. Fand ich auch super charmant. Es zeigt aber eben auch, wie Ole Werner tickt. Also das ist, er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Wir haben uns dann verabschiedet und im Prinzip freust du dich jetzt schon, dass man sich in einem halben Jahr wieder sieht. Also es ist einfach ein ganz angenehmer Mensch, der immer einen flapsigen Spruch hat. Und auch bei Horst Steffen, die sich wirklich im Vorhinein ja gar nicht kannten, ist das, glaube ich, direkt so auf einer Wellenlänge, weil die beide relativ unaufgeregt sind, aber natürlich komplett fokussiert auf ihren Sport. Und war eine ganz angenehme Atmosphäre da.
Also da brennt doch noch ein Flämmchen in Richtung Ex, das habe ich doch rausgehört. Ja, aber schön, dass du uns da auch mal mit hinter die Kulissen genommen hast, denn das fragt man sich ja dann auch immer, wie gehen dann die beiden Trainer miteinander um, aber das ist alles easy. Das ist ja auch das, was die beiden ausstrahlen als Typ, also dass die da jetzt kein Fass aufmachen oder ein Thema miteinander haben, warum sollten sie auch?
Genau, richtig.
Genau. So, dann haben wir ja noch den Fanprotest beider Lager. 12 Minuten sollte der eigentlich dauern. Hintergrund, die Politik plant, die Sicherheitsstrukturen in den Stadien neu zu ordnen. Allerdings, die Leipziger Fans haben sich nicht dran gehalten. Bei denen war der Protest gefühlt so lang wie so ein durchschnittlicher TikTok-Scroll.
Ja, war ein Protestchen.
Klare Kante sieht, Klare Kante sieht irgendwie anders aus. Warum so inkonsequent? Also ich meine, politisch birgt das ja eine ziemliche Brisanz. Es geht um Stadionverbote, personalisierte Tickets, biometrische Erfassung. Das sind schon dicke Bretter, die da gebohrt werden, gerade von den Innenministern und Innenministerinnen.
Ja, genau. Also ich fand es auch mega seltsam, dass die Leipziger das nicht durchgezogen haben. Also sie hatten da am Anfang so ein paar Spruchbänder, dann gab es auch irgendwie eine Durchsage da vom Capo, aber danach wurde, also nach gefühlten 3 Minuten wurde sofort wieder der Support angestimmt, gab natürlich auch Pfiffe aus dem Bremer Block, die kompletten 12 Minuten so ansonsten ruhig geblieben sind, so wie eben in vielen anderen Stadien oder in fast allen Stadien an diesem Wochenende eben auch. Hat mich sehr gewundert, Spötter würden jetzt sagen, vielleicht haben die Leipziger die Chance genutzt, um endlich mal lauter zu sein als die Gäste, weil sie sonst immer so verhältnismäßig in Unterzahl sind. Also ich fand es auch, dass das kein gutes Signal ist, von der Fankurve, also hätte ja jetzt niemandem geschadet, da einfach dann 12 Minuten zu schweigen, weil das Anliegen ist ja durchaus von großem Interesse für die Fans. Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Natürlich gab es die ein oder andere Verfehlung in den Kurven, aber was die Politik da teilweise eben für Argumente liefert, gerade wenn es um Sicherheitszahlen beispielsweise geht, widerspricht es doch dem, was eigentlich gerade die Runde macht, eben das trotz viel mehr Besuchern im Stadion und auch trotz mehr zum Beispiel Pyro-Einsatz im Stadion die negativen Zwischenfälle, die Verletzungen und überhaupt sie sind weniger geworden und es gab weniger Sicherheitsverletzungen, wenn man das so sagen will. Insofern ist es da dann ohnehin, was Kollektivstrafen angeht etc., vielleicht oder wahrscheinlich der Weg in die falsche Richtung und dass die Fans sich gegen das wehren, was personalisierte Tickets etc. angeht, ist dann nur zu verständlich. Horst Steffen, hatte ich hinterher noch drauf angesprochen, sagte auch, er steckt da jetzt politisch nicht so drin, kann die Fans aber weitgehend verstehen, sagte aber nur, also diese 12 Minuten Schweigen, boah, die waren schon ungewohnt, die haben gesessen, also er hat es mitbekommen, auch wenn er natürlich mit dem Spiel beschäftigt war und er hat es viel, viel lieber, wenn es laut und unterstützend ist und ich glaube, das geht den meisten Stadionbesuchern so. Jeder hat seinen seinen Wunsch, wie er es am liebsten ausleben möchte. Das sollte man nicht ohne Regeln durchgehen lassen. Also ich bin jetzt auch kein Freund davon, komplett das Spiel zu vernebeln und durchgängig Pyro zu machen. Also da muss es einfach endlich eine Konsenslösung geben. Aber die ist eben schwer zu finden, weil ja, da, also Werder versucht ja weiterhin im Dialog dieses Problem zu lösen, ist selber auch kein großer Fan davon, zumindest nach allem, was wir gehört haben, was auch zuletzt auf der Mitgliederversammlung nochmal durchgeklungen ist, eben weil es auch ins Geld geht, das muss man ja auch sagen, Werder zahlt jetzt wiederholt hohe Summen für diesen Pyrotechnik-Einsatz, aber es ist eben nicht Pyro, sondern es geht um viele, viele gesamte Dinge, die die Fans da gerade beschäftigen.
Ja, da könnte man wahrscheinlich dann nochmal einen eigenen Podcast zu machen, weil mit personalisierten Tickets stellst du natürlich auch alle ein Stück weit unter Generalverdacht.
Genau.
Und das heißt für viele einfach Logistik drumherum und im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, hieße das ja auch, wenn jetzt mein Kumpel krank ist und mir das Ticket übertragen will, dann habe ich da gleich mal gefühlt eine Antragsstrecke. Das kann ich nicht mal eben so machen, oder?
Ja, das sind dann ja auch noch irgendwelche Begleiterscheinungen, die da auch noch zukommen. Aber ich glaube, es geht in erster Linie wirklich darum, dass du deine Daten da preisgibst und im Prinzip für alles, wenn du so willst, weil das ist ja dieses verlorene Vertrauen, was sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten aufgebaut hat, belangt werden kannst, ob du nun beteiligt bist oder nicht. Also ich will damit gar nicht sagen, dass dann nicht auch mal der Richtige dann erwischt wird. Also andererseits könnten eben auch viele eigentlich Unbeteiligte dabei sein, die einfach nur Bock haben, in der Kurve zu stehen und da die Stimmung mitzuerleben. Und wenn 3 Meter weiter 5 Pyrofackeln hochgehen, hängst du plötzlich selber mit drin und kriegst vielleicht ein Stadionverbot für, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall lebenslang, weil irgendwie eine Kamera zeigt, dass du vielleicht doch, keine Ahnung, dir gerade eine Zigarette angezündet hast und da ist irgendwas aufgegangen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt alles sehr, sehr plakativ und irgendwie daneben, aber ich glaube, es trifft den Kern ganz gut. Also einfach dieses belangt werden können für etwas, was man vielleicht nicht getan hat, ist natürlich ein Dorn im Auge. Ich glaube, es würde allen anderen ganz genauso gehen im Stadion, dass das in der Theorie möglich wäre.
Ja, und dann geht es ja auch noch drum, dass Technik vermehrt übernimmt und so weiter. Aber wie gesagt, also das wollen wir jetzt hier abkürzen an der Stelle, weil da müssen wir nochmal vielleicht in einem anderen Podcast.
Ja, genau, wir haben jetzt wirklich nur an der Oberfläche.
Und auch erstmal gucken, genau, und erstmal gucken halt, wie sich da jetzt auch politisch positioniert wird. Aber wichtig ist ja, dass das Thema bei den Fans ist, dass die Fans klar machen, nicht mit uns. Und wir schicken dann nach Leipzig mal den Schweigefuchs, damit die das auch schnallen, wie lange das dauert, 12 Minuten zu schweigen, damit die nochmal irgendwie hier, genau, klar. Ach, die Schweigetaube klar vorbereitet sind beim nächsten Mal. Ja, und man stelle sich mal vor, man habe ein Stadionverbot, wenn der FC Zochküt, nämlich 15:30 geht's nächsten Samstag gegen Köln, also jetzt kommenden Samstag ja schon, das ist ja mein absolutes Lieblingsmatch und halte ich fest, ich habe auch noch Karten. Mehr geht nicht.
Ja, da gratuliere ich. Jetzt aber also für mich wird es eine Woche später beim Nordderby erst so richtig prickelnd, aber ich weiß, du hast dein Herz ja irgendwo in Köln verloren.
Ja, absolut. Mein Seelchen auch so ein bisschen. Aber hier ist ja natürlich völlig klar, dass ich Werder die Daumen drücke. Ich frage mich, wie können wir es denn jetzt hinkriegen, verlässlich 3 Punkte einzufahren gegen Köln?
Ach so, nichts einfacher als das? Okay, ja, alles klar. Es ist tatsächlich so simpel, also die Defensive, ich bleib dabei, die steht momentan eigentlich ganz gut, nachdem wir in den vergangenen Jahren immer darüber diskutiert haben, dass die zu wackelig ist, macht die für mich in der aktuellen Verfassung wirklich einen ganz ordentlichen Job, gerade auch mit diesen variablen Verschiebungen. Du musst einfach das Spiel nach vorne deutlich effizienter, sicherer und besser gestalten und dann wirst du ja auch Chancen produzieren. Das hast du eben auch gestern gesehen, dass es auch gegen Leipzig möglich ist, Chancen zu kreieren. Werder hat in jedem Spiel immer seine Chancen bekommen, deshalb ja auch Treffer gemacht. Nur die Art und Weise, wie man das Spiel halt gestaltet, ist entscheidend. Und natürlich wird es auch viel über die Körperlichkeit gehen. Köln alles andere als ein angenehmer Gegner an der Seitenlinie. Mit Lukas Kwasniok jemand, der das Team richtig einheizt, sicherlich auch polarisiert. Also allein deswegen ist schon Feuer drin. Und Werder täte gut daran, direkt am Samstag ab 15:30 aber sowas von auf Betriebstemperatur zu sein und nicht wieder eine Halbzeit lang zu brauchen, um im Spiel so richtig anzukommen, sondern einfach mal eine Partie über 90 Minuten von A bis Z komplett durchziehen.
Vielleicht ja mit Victor Boniface in der Startaufstellung. Ich meine, der als Ex-Leverkusener hat ja auch mit Köln Thema. Der ist dann wahrscheinlich schon auf Betriebstemperatur um 13 Uhr mittags, wenn der noch an der Pommesbude steht, oder?
Ich hoffe nicht, dass er noch Pommes isst vorm Spiel.
Gut, aber also du sagst, klar, von Anfang an wach sein und nach vorne muss einiges gehen. Also da gilt es jetzt die Woche noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, wie der Sturm gestärkt werden kann.
Absolut.
Richtig?
So, würde ich komplett unterstreichen, genau. Also, ich glaube, dieser entscheidende Knoten muss einfach bei Top und auch Boniface irgendwann mal platzen. Vielleicht ist es dann auch in Anführungszeichen Selbstläufer in den Wochen danach, aber erstmal den Weg dahin. Das wird entscheidend sein, dass aus dem Mittelfeld viel mehr kommt und da die Spielzüge sitzen. Und dann sieht es für Werder, glaube ich, ganz gut aus.
Malte, erstmal vielen Dank für deine Expertise. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr euch wie immer sehr zahlreich eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischendurch mit uns sprechen wollt, diese Woche, dann tut das gerne über Fußball, über alles, was eng damit verknüpft ist. Wenn ihr andere Themen habt, meldet euch einfach. Alles geht an die 0160-9821-3x84. Das ist unsere Nummer und damit eure Anspielstation. Und wir freuen uns dann auf den FC. Lieber Malte, wo wirst du sein, wenn der FC gut?
Ja, ich nach der Frosttour darf ich wärmend im Büro sitzen. Du wirst dann hier den Kollegen Bjarne Vogt demnächst wieder in deinem Hause begrüßen dürfen.
Ah, wunderbar. Vielleicht kriegt der ja deinen Schal, damit er nicht so zittern muss. Oder das Saunatuch, wie ich es nenne.
Der ist knapp 20 Jahre jünger. Der ist noch ein heißer Typ, im Gegensatz zu mir.
Im Gegensatz zu mir oder zu dir?
Zu mir.
Ah, ich dachte, ich wollte schon die Frauenbeauftragte anrufen. Aber ich bin ja die Älteste von euch allen. Das macht aber gar nichts, denn wir alle haben Hitze, wenn wir Fußball gucken. Deswegen machen wir den Job. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns 5 Sterne Lux da. Darunter machen wir es nicht. Wir hören uns kommende Woche. Cheers vom Nachspieldeich und danke an euch alle.
Ciao.
Liebe geht raus. Ciao.